Montag, der 19.12.2022. Moritz Tellmann, Dr. Moritz Tellmann, mit einem Gedicht. Rettung, Kliniken und Ambulanzen, alle sind am Jammern, nicht am Tanzen. Alle krank, der Kollaps droht. Doch Olaf Scholz in Bremerhaven feiert doch das LN-Gas-O-Boot. Von der Krise in die Krise, ist das ein Windchen oder doch eine steife Brise? Gesundheitswesen, Prime Elite, Powerstar. Ja, das ist, was es einmal war. So einiges im Argen, vieles geht den Bach herunter, doch ein paar, die haben Bock, die machen weiter munter. Sollen wir streiken, sollen wir protestieren oder bleiben auf der Intensiv und unterstützen dort die Nieren? Meine Meinung klipp und klar, im Kleinen optimieren und verbessern, da sag ich ja. Denn das Kleine macht in Summe mehr als Politik, die Dumme. Gerne Arzt und das System, mal sehen in Zukunft noch mit wem. Tja, und mit diesen poetischen Zeilen bin ich zurück aus meiner Winterpause. Es ist ja eiskalt, heute sind wieder 10 Grad und damit herzlich willkommen zu Awesome und Average, dem Podcast für alle durchschnittlichen, aber auch großartigen Menschen da draußen. Mein Name, sage ich jetzt nicht nochmal, weil habe ich nämlich schon, und an der anderen Leitung, der mir gerade zugehört hat, wer ist da? Hallo, hallo, hallo.
Hallo. Hi. Ich bin Intensivpfleger. Ja, herzlich willkommen. Wir haben Montag, 19. Dezember und während ich das Datum sage, ist uns allen klar, in 5 days this Christmas blow, und ich überlege, ob wir noch vorher eine Folge aufnehmen, eine Christmas-Folge oder dazwischen, zwischen den Feiertagen können wir ja eine aufnehmen eigentlich, ne? Können wir machen.
Klingt geil, bin ich dabei. Können wir machen,
genau.
Ja, Moritz, 82 übrigens, 82 heute, 82, Folge 82, ich will es nochmal sagen, 82.
Heute ist Folge 82 und ich darf mich ganz am Anfang schon mal entschuldigen, ich muss das irgendwie nachholen, Oma Hedwig hatte Geburtstag.
Absolut. Oma Hedwig ist 91 Jahre geworden am Dienstag. Und was soll ich sagen? Sie ist genauso fit wie mit 89, wie mit 87, wie mit 85, wie mit 83. Und damit habe ich auch mein Cum-ICU Delir Screening soeben bestanden. Ich konnte nämlich noch rückwärts screenen. Alle, die sich an Folge 29,9 erinnern. Na, Schluss damit.
Nice. Woran kannst du dich eigentlich erinnern mit Oma Hedwig, als du als noch ein kleiner Bub warst? Was hast du da noch für Erinnerungen, Bro?
Also, meine Haupterinnerung gilt natürlich den sensationellen Pfannkuchen von meiner Oma, denn sie heißt ja auch in, ich sag mal, internen Kreisen die Pfannkuchen-Oma. Meine Oma hat nämlich das originale Stammrezept of the world für
von Adolf Hitler erfunden. Ach so, okay. Ja. Pfannkuchen Hitler, genau. Mit dem extra Portion Crunch. Genau.
Mit Blitznillezucker. Also, Oma hat wirklich großartige Pfannkuchen gebacken und ich bin als junger Spundschüler aus der Grundschule oft mittags bei ihr eingekehrt und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber habe mich diesen Type 405 Weizenmehl, Eier, Butter, Milch Pfannkuchen hingegeben, die aber so lange satt gemacht haben, dass ich behaupten würde, ich hätte damit bis zur Oberstufe durchhalten können, wenn ich es denn ausprobiert hätte. Das heißt, ein mehrere Jahre waltender Sättigungsgrad wurde durch diese Pfannkuchen erzeugt. Die waren köstlich und das waren so meine Haupterinnerungen, weil du kommst die Tür rein, du schellst, der Opa macht auf und dann riechst du schon diese Kombination aus brutzelndem Teig und frischen Äpfeln, die in diesem Teig ja ihre Fluffigkeit ganz kurz verlieren und dann aber wieder erlangen, weil das Fett von unten nach oben ja wie einen osmotischen Gradienten an die Oberfläche des Pfannkuchens gelangt. Und jetzt höre ich auch mit Bildern, der war einfach geil.
Das hast du schön gemacht. Wenn ich an meine Oma denke, denke ich immer an die Tagesschau.
War die mal Tagesschau-Moderatorin oder was?
Moderatorin. Ja, war sie.
Moderatorin.
Moderator.
Ja, ich hätte immer das Wetter gemacht, oder?
Heute wird sie erwischt. Sie war das Wetter.
Sie war immer das Gewitter. Sie arbeitete als Gewitter in der Tagesschau.
Ja, musste ich echt mal gucken. Bis heute gucke ich das ja gerne. Aber als kleines Kind hat mich das natürlich überhaupt nicht interessiert. Aber ja, so viel zum Thema Oma und Opa. Du hast ja noch das Glück, dass du Oma Hedwig am Start hast. Ich habe meine Großeltern irgendwie voll schnell verloren. Habt ihr eigentlich familiäre Dispositionen bei euch in der Familie Tellmann?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich bin echt froh, aber die Sachen, die meine Familie, ich sag mal, in den höheren Generationen, ich sag mal, in den Tod getrieben hat, also letztendlich zum Versterben führte, waren alles Dinge, die jetzt nicht so unmittelbar irgendeiner Krankheitslinie gefolgt haben. Also ich hatte einen Einen Opa, jetzt fange ich hier an, von den 10 Opas zu erzählen. Also, also Opa, der Adolf, der hieß übrigens wirklich Adolf, ne? Opa Adolf, der, ja, also der, so der Ex-Mann, ja, sozusagen von Oma Hedwig, der ist an einem Gallentumor gestorben, wobei da letztendlich auch eher klar war, dass das so die Begleitumstände des Lebens waren. Also das stellte sich relativ klar raus, das war halt so ein bisschen diese üppige Ernährung. Ja, in Pari mit den weiteren Risikofaktoren, denen man so ausgesetzt war. Also mein Großvater, der war in der Textilindustrie jahrelang tätig und da sind ja doch so einige kanzerogene Substanzen verbraucht worden, die heutzutage...
Ja, sowieso. Also auch früher so Röntgenpartys und so. Kennst du noch Röntgenpartys? Also, ja. Ne, weil das ist ja voll die Errungenschaft gewesen. Ja, ja, geil, klar, mit den Strahlen, ja, mega geil, machen wir jetzt Partys. Dann hast du dir zu Hause so ein Röntgengerät gekauft und hast dich, ne, ja, quasi damit fotografiert, dass, ne, alle Krebs bekommen, alle gestorben. Aber in den 20ern war das ja richtig nice, da zu einer Röntgenparty einzuladen. Und heutzutage ja genau dasselbe. Wir haben alle unsere Handys und ich bin mir total sicher, dass da noch in 10, 20 Jahren irgendwas bei rumkommt. Irgendwelche Elektrosmogstrahlen, von denen man dann in 100 Jahren viel besser Bescheid weiß und wovon wir alle verreckt sind oder einer Playstation oder was weiß ich. Das ist schon, der Mensch hat immer so kleine Skills, die ihn dann unter die Erde bringen. Bei mir war in der Family viel Prostata am Start. Prostatakrebs bei den Opas, bei den Onkels.
Aber in einem sehr hohen Alter vermutlich, oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ja doch oft so ein Tumor des 70. Ja. und weit darüber hinausreichenden Lebensalters.
Genau, aber auch trotzdem erstaunlich, wie krass generell Krebs am Start ist, ne? Welche Variationen es da gibt und
ja,
welche...
Ja, dreimal darfst du raten, das Rauchen ist nach wie vor der kanzerogene Faktor Nummer 1. Also ich habe mich jetzt gerade die ganze Woche nochmal beschäftigt, das Thema Rauchen, weil wir nämlich eine ganz junge Patientin mit einem Blasentumor auch haben, will ich jetzt nicht weiter ausschmücken, aber der Blasentumor ist ja der total unterschätzteste Krebs, den man so bekommen kann durchs Rauchen, das wissen viele nicht. Die meisten sagen natürlich klar, ne, ja, Lungenkrebs, ne, oder Rachenkrebs, Kehlkopfkrebs, das sind die Klassiker des Rauchens. Aber der Blasentumor, also das Blasenkarzinom, ist in der Tat mit der zweit-dritthäufigste durchs Rauchen induzierte Krebs und leider Gottes auch oft sehr spät erkannt. Ich meine, der macht natürlich irgendwann so eine Hämaturie, also sprich Blut im Urin, aber das ignoriert man natürlich häufig. Gerade ein junger Mensch, der so mal sagt, ich habe hier ein bisschen roten Urin. Ja gut, das ist halt von, kommt von der roten Beete, ne, und von den Haribo.
Ja,
von
ganz normal am Montag. Haribo, hab auch eine Kippe in die Harnröhre gesteckt, ganz normal.
Ja, genau, auch das kommt ja häufiger vor. Und ne, da ist, also man muss wirklich sagen, der Mensch setzt sich schon sehr vielen Umweltfaktoren aus und der vermeidbarste ist und bleibt wirklich der Nikotinabusus in Form von allen möglichen erdenkbaren rauchverdampfbaren Zigaretten, auch E-Zigaretten. Viele Studien, die ich da immer lese, da versuche ich mal up to date zu bleiben, sind leider Gottes, muss man sagen, keinen Deut besser als die normale Verbrennungszigarette. Ja, es gibt Unterschiede, das ist klar. Ne? Das ist wie, wenn ich mich hinter einen Zitrönen stelle und einatme oder hinter einen LKW. Das ist wahrscheinlich der Zitrönen auch gesünder als das verbrannte Diesel. Aber es werden Substanzen verdampft und es gibt ganz andere Erkrankungsbilder durch E-Zigaretten als durch die normale Inhalationszigarette. Ich kenne sogar jemanden, und jetzt kommt's, der raucht sogar beides. Stell dir das mal vor. Der ist elektro- und mechanisch unterwegs.
Nein.
Das musst du dir mal vorstellen.
Und alles eine Pfeife, und eine Zigarre.
Und eine Crackpfeife.
Alles da reingeballert. Ja, alles
da denke ich mir wirklich, was ist denn bei dir nicht richtig? Also,
apropos, was ist denn bei dir nicht richtig? Da fällt mir gerade ein. Da haben wir doch gerade auch noch, was ist denn bei dir nicht richtig hier eigentlich bei den Patienten in der Klinik? Was ist denn bei dir?
Immer wenn du sie nicht gebrauchen kannst, kommen sie, da kommen sie, da kommen sie.
Da kommen sie um die Ecke, ja.
Von der Awesome-Tanke.
Von der Tanke. Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Gefahren der gesunden Menschen gesprochen, aber was gibt's eigentlich für Gefahren auf der Intensivstation für die Patienten? Da möchten wir uns nämlich heute bei den Awesome Three drum widmen, und zwar die Awesome Three der Gefahren für die PatientInnen auf der Intensivstation innen, egal in welchem
Krankenhaus.
Diverse.
Okay, geiles Thema.
Also,
geiles
die Awesome Three.
Gefahren für Patienten.
Genau, auf Intensivstationen. Willst du anfangen?
Ich fange an. Ich fange an. Also ist ja wirklich ein interessantes Thema. Also ich glaube, die Liste kann mir, das fiel dir wahrscheinlich nicht allzu schwer, da Dinge rauszuflanken, weil irgendwie ist einem schnell klar, die Intensivstation ist per se alleine schon eine Gefahr für sich. Ne? Also das muss man erstmal klar in den Raum stellen. Und bei mir ist die Number 3, habe ich lange überlegt, was ich da wirklich auf Nummer 3 packe, weil es könnte auch die 1 sein. Aber die Nummer 3 von meinen Awesome 3 ist die schlechte Übergabe.
Ja.
Das bedeutet eine schludrig durchgeführte, inkonsequente, unter Zeitdruck ja, gemachte Übergabe, denn das ist ja das absolute Nadelöhr, muss man sagen, der Patientenversorgung. Es gibt ja wirklich nichts Gefährlicheres als geschluderte Übergaben, Fehlinformationen, und je länger ein Patient auf der Station liegt und je gestresster, je hastiger die Personalsituation in der Gegenwart des aktuellen Dienstes ist und so kritischer die Personalsituation überhaupt ist, desto schlechter sind die Übergaben, und fehlende Informationen über einen Patienten sind wirklich unfassbar kritisch. Beispiel Katheterwechsel, ich sag's mal ganz einfach. Ja. Ne, der Patient hat einen zentralvenösen Katheter und es wird einfach von Tag zu Tag vergessen, dass dieser Katheter schon 15, 20, 25 Tage in diesem Menschen drin ist. Es gibt da zwar keine klare Empfehlung, wann der raus soll, und keine fixen Wechselintervalle, aber ganz klar ist, wenn das nicht übergeben wird, wie lange so ein Katheter, so ein Stück Plastik schon im Blutstrom schwimmt, desto gefährlicher wird es für eine Kathetersepsis, also sprich eine Blutvergiftung durch Anheften von Keimen an Plastik in der Blutbahn.
Muss man,
furchtbar, schlechte Übergaben, Katastrophe.
Muss man auch so ein bisschen mal im Detail gucken, weil so eine schlechte Übergabe ist immer noch besser als gar keine Übergabe. Eine Übergabe an sich kann ja ganz viele Faktoren haben. Einmal kann die gelogen sein, damit du selber deinen Arsch rettest. Klar ist das zum Beispiel, wenn einer kurz vorm Urlaub zum Beispiel schon mit dem Gedanken ganz woanders ist und einfach keinen Kopf hat, ne, eine Übergabe macht und sich alles schönredet oder Dinge, die er vergessen hat, sich nicht traut zu erwähnen, und Katheterwechsel zum Beispiel gar nicht gemacht hat, aber abgehakt hat, ja, dann ist der Systemwechsel auch super häufig, hast du auch direkt verkackt, wenn die Systeme, die Schläuche nicht regelmäßig gewechselt werden. Und dann gibt es aber auch wirklich noch die Phasen, wo du überhaupt gar nicht in eine Übergabe kommst, entweder weil der Dienst danach nicht da ist, das passiert, ne, steckt dann irgendwie im Stau und du fährst dann schon nach Hause, weil du es nicht anders kannst, oder dass es einfach so überflogen wird. Ja, ich kenne den Patienten und ciao.
Genau. Ne? Vorgeschichte kennst du ja.
Ja, genau.
Vorgeschichte kennst du ja. Ganz gefährlicher Satz. Denn was ist denn die Vorgeschichte? Ist das die Geschichte vor dem Aufenthalt? Ist das die Geschichte von Aufenthalt bis zur letzten OP? Ist das irgendeine persönliche Vorgeschichte des Patienten, die der privat hatte? Das ist ein ganz, ganz gefährlicher, unspezifischer Satz, der oft fallen gelassen wird, also gerade in der Ärzteschaft auch, weil natürlich die 30 Wackwechsel, die 15 OPs, die 3 Narkosezwischenfälle, die 5 schwierigen Atemwege, die werden da teilweise einfach dann implementiert oder impliziert, und dann kommst du da nachts als Diensthabender zu irgendeinem Notfall und weiß nicht, der Patient hat einen Volumenmangelschock und du knallst ihm da irgendein Kolloid rein. Und dann siehst du irgendwie später, ja, habe ich dir doch gesagt, der hatte doch eine Gelafundin-Allergie, der Patient, der hat da hochkritisch darauf reagiert. Ja, vielen Dank für die Info, ist nicht geflossen. Warum irgendwo eingetragen, schönen Tag noch.
Ja, also ist kacke,
ey. Alles erlebt.
Richtig.
Alles erlebt. Deshalb gründlich zuhören, wichtige Dinge übernehmen und Störfaktoren auch in der Übergabe minimieren. Klingelnde Telefone, Reha-Funk, irgendwelche privaten Abschweifungen. Ich sag's dir, das ist das Häufigste. Mhm. Das ist das Häufigste, was eine Übergabe verzerrt. Mhm. Wenn, wirklich, es ist so, ne? Dann kommt irgendwie der Fall, der Patient hatte früher auch noch eine Sprunggelenksfraktur. Dann kommt irgendeiner der Ärzte, der zufällig Lust hat, von seiner persönlichen Schicksalsgeschichte seines Sprunggelenks zu erzählen. Mhm. Und plötzlich sind wir im OP bei dem ärztlichen Kollegen vor 9 Jahren. Das ist alles schon passiert.
Ja, voll. Also, das ist deshalb auch nicht nur pflegerische Übergabe, auch Visite und so. Das ist wirklich noch nicht ausgebufft, wie man es am besten macht, ob es einen Goldstandard gibt, wie es in Häusern gelebt wird. Es gibt so ein paar Häuser, Uni Köln zum Beispiel, die haben das ganz gut immer gemacht. Die haben von oben nach unten visitiert und Übergaben gemacht, also vom Kopf bis Fuß, dass du einfach auch die Sphären irgendwie mit einbindest. Aber ganz, also muss man einfach so sagen, in ganz vielen Häusern ist es wirklich dem Dienst selbst überlassen, wie man übergibt. Und da kannst du ja nicht von so individuellen Faktoren abhängig machen. Es würde ja wirklich schon helfen, wenn man da so ein Maskottchen im Zimmer hätte, was dir sagt, komm, wir machen von oben bis unten eben die Übergabe, dann fallen einem 10.000 Sachen noch ein, wenn du auf Neuro, auf Cardio, auf Abdomen gehst, ne? Und wenn nichts war, dann sagt man ja auch nur, okay, Abdomen war nichts, nächster Punkt, ne? Und bei Visiten genauso, die Ärzteschaft ist ganz häufig, ja, sagen wir mal, zu faul, 2-3 Seiten zurückzuschlagen für die letzten Tage, und dann wird schnell werden da Abführmittel reingeballert, weil jetzt in dieser einen Sekunde nicht klar ist, ob der Patient abgeführt hat oder nicht.
Ich sag's dir. Ne?
Und anstatt irgendwie einen Tag zurückzuscrollen oder mal die Pflege zu fragen, die das wirklich besser weiß und vielleicht noch nicht eingetragen hat, was auch nicht richtig ist, aber weißt du, was ich meine, ne? Und bumm.
Ja, bumm, da spielen so viele kleine Faktoren rein, alleine das Thema Ungeduld.
Ja.
Ne? Das böse Stichwort Ungeduld ist schon ein Faktor. Und ich meine, ich kann mich davon auch nicht frei machen. Also ich sag mal, ich bin jetzt, glaube ich, berufserfahren genug, dass ich weiß, wann Ungeduld angebracht ist und wann nicht. Aber du sagst es genau, dieses Zurückblättern in der digitalen Patientenkurve, das kostet richtig Nerven, richtig Zeit, weil dieses System muss laden, dann lockt sich wieder jemand anders in den Rechner ein, dann hast du einen Chirurgen neben dir stehen, der jetzt die Antwort will und nicht gleich in 10 Sekunden.
Ja, dann ist das vielleicht auch ein ISO-Zimmer, in das du nicht rein kannst.
Katastrophe.
Ne?
Ja. Zertifiziert nach ISO.
Ganz zertifiziert genau. Nach ISO, genau, ja, heftig. Also mein Number 3 geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, und zwar geht es um Zeitarbeiter. Und das darf ich mal so straight raus sagen. Es gibt natürlich Häuser, ich bin ja selbst Zeitarbeiter, Zeit meines Lebens gewesen, und es gibt natürlich Häuser, die auch mit eingesessenen Zeitarbeitern arbeiten und immer dieselben buchen, und dann ist auch alles nach und nach besser und besser. Aber eigentlich ist es im Großteil immer noch so, wenn du Zeitarbeiter auf Stationen hast, die tageweise irgendwo sind und sich dann beispielsweise nur als Minijobber noch nebenbei die Zeitarbeit reinballern, dann arbeiten die wirklich komplett anders. Die versuchen es zwar, und das liegt auch nicht immer daran, dass die nicht wollen, aber im Prinzip kannst du einfach nicht 100% simultan das erfüllen, was die Station so als Arbeitsstandard hat. Und wenn du dann als Spätdienst oder Nachtdienst als Zeitarbeiter kommst und Tätigkeiten da machst, wie du sie halt für richtig hältst, und die sind auch vielleicht in irgendeinem Lehrbuch dann auch richtig und gar nicht falsch, darum geht's gar nicht, aber sind einfach anders als auf der Station, dann deckt sich das einfach nicht mit der Qualität der Station, auch wenn das nicht falsch ist. Ne? Also wenn du einen Systemwechsel aus anderen Häusern alle 4 Tage kennst und das Haus, in dem du jetzt gerade bist, ist eine ganz spezielle Chemostation und da wird's täglich gemacht zum Beispiel, oder täglich werden 3 Wegehähne gewechselt, kannst du nicht wissen. Es gibt ja auch kein Onboarding, weißt du, es gibt auf den Stationen einfach kein Onboarding, dass dich einer an die Hand nimmt, weil du bist ja nun mal super krass verdienender Zeitarbeiter, du musst alles wissen, ja. Wissen wir auch, aber die kleinen Geflogenheiten auf Stationen kann man nicht wissen. Und wenn von 10 Mitarbeitern im Spätdienst 9 sowieso Zeitarbeiter sind, dann weißt du auch, wo, ja, dann wird nicht nach Station gearbeitet.
Schick mal einen Sternekoch, schick mal einen Sternekoch in eine Pommesbude. Und sag dem mal, der soll jetzt sofort geile Fritten zubereiten. Ich schwöre dir, der macht katastrophale Pommes.
Ja.
Ja, der wird da irgendwelche Trüffelsoßen reinschmeißen, und genau das passiert nämlich. Das mag vielleicht äußerlich gut aussehen, ne, und der mag vielleicht einen gewissen Ruf mitbringen, aber Results,
ja,
my friend.
Also
nichts, Pommes mit viel Results.
Wirklich nichts gegen Zeitarbeiter, weil ich kann nichts dagegen haben. Ich finde das sogar super wertvoll, und zum Großteil haben die halt einen krassen, oder haben wir auch einen krassen Input, der auf Station einfach eingeschlafen ist, muss man auch mal sagen. Die Klappen, ja, also irgendwann lässt die Qualität ja quasi nach, weil sich alle in Sicherheit wiegen, ne? Und das kann dir so ein Schüler oder ein Zeitarbeiter zum Beispiel sofort rausprügeln, indem der, ja, jetzt nicht von oben herab, aber prinzipiell einfach neuen Input reinbringt. Das ist schon alles cool. Das ist ja auch wirklich der Grund, warum ich das so genau gemacht habe, um aktuell zu bleiben. Und aber trotzdem merkt man das ja auch, wenn Schüler auf Station sind und die werden von den Alteingesessenen nicht akzeptiert, weil die einfach mit irgendwelchen neuen Erkenntnissen kommen, und dann ist das alles Bullshit erstmal. Ne? Aber genau das muss man eben zulassen. Und der Schlüssel dahinter ist wirklich auch, die Zeitarbeiter häufiger einzusetzen. Also wenn man es schon macht, dann wirklich so wie mit mir im Eli, ja, also bei dir auf der Station über Monate hinweg, und dann entwickelt sich ja auch eine zeitarbeiterische Qualität, und dann passt das auch alles ganz geil.
Also da würde ich sogar sagen, dass bei uns in der Klinik, bei uns an der Front, das schon ganz gut läuft, genau, weil wir sehr viele Leute mit langem Vertrag haben, und da muss ich wirklich sagen, da kommt das nämlich genau, da kehrt sich das nämlich um, im Sinne dessen, dass viele neue Impulse aus anderen Kliniken deshalb in integriert werden können und umgesetzt werden können, weil die Leute eben 3, 4, 5, 6 Monate da sind. Das ist ein riesen Gamechanger. Ja. Aber diese Springerdienste, dieses ich bin mal für eine Nacht da, brandgefährlich.
Ja, ja, absolut. Genau. Ich komme mal zur Number. Oh, we come to number 2, direkt bei mir, und zwar sind es Angehörige.
Oh ja, oh.
Fluch und Segen zugleich. Ja, genau.
Fluch und
genau.
Segen zugleich.
Das ist, manchmal habe ich den Eindruck, wenn Angehörige da sind, dann hilft es den Patienten überhaupt gar nicht. Also ich will nicht sagen, dass es eine Gefahr ist für den Patienten, aber ich will auch nicht sagen, dass es ihm jetzt hilft. Also dass die Beobachtung, aus meiner Sicht gibt es Phasen, wo das super wichtig ist, dass Angehörige kommen, aber gerade auf Intensiv oder gerade bei Patienten, die intubiert sind, die vielleicht geräuschempfindlich sind, die bei denen man wirklich Minimal Touch auch rangehen muss, da ist ein Angehöriger, so wichtig es ist, dass der auch mit irgendwie, ne, Thema Onboarding nochmal mit im Boot ist, aber dass da so ein Angehöriger um das Bett herumtapselt und laut ist und irgendwelche Sachen in den Patienten reininterpretiert, ist nicht förderlich. Das tut mir auch total leid, habe ich aber auch niemals anders kommuniziert. Mache ich ganz häufig auch mit den Angehörigen, dass ich sage, pass auf, ist voll geil, dass du da bist. Für uns musst du es nicht tun, sage ich auch sehr oft, ja. Weil die ganz häufig meinen, sich zerreißen zu müssen, um uns das Signal zu senden, dass die ja für den Patienten da sind und bla, müsst ihr gar nicht so, ne? Das wird euch hinten heraus so viel Energie noch kosten mit Reha und mit der Versorgung zu Hause. Also nehmt euch doch mal gerne einen Tag Zeit und kommt alle 2 oder alle 3 Tage, wenn überhaupt. Aber
ja, da sieht man, ne, auch Fortschritte besser, ne? Dieses jeden Tag,
ja.
Also dieses jeden Tag.
Gibt's zum Beispiel, was Neues?
Da hast du vollkommen recht.
Nö.
Genau. Gibt's was Neues? Andererseits ist ich habe auch schon Situationen gehabt, und das ist dann wieder so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, wo dann der Patient doch klar sagt, ja, mein Mann spricht jetzt heute nicht mehr so wie die letzten 5 Tage. Und dann hat man doch als Arzt hat man den Patienten dann nur in dem Dienst gesehen und alle haben übergeben, ja, da hat sich nichts verändert, der ist von der Vigilanz genauso, aber dann hat er doch den Schlaganfall.
Und dann kommt so dieser goldene Input.
Und zack,
der
goldene Input. Also deshalb, man muss es wirklich auf die Goldwaage legen, ne, dieses Angehörigengespräch. Es ist inhaltlich so wichtig, aber es kann auch unfassbar störend sein, wenn eben die Vorgeschichte schon 20 Mal erzählt wurde und dann nochmal wiedergegeben werden muss. Ich beginne so ein Gespräch ja auch oft mit, was ist denn Ihr letzter Stand? Wann haben Sie das letzte Gespräch gehabt?
Dann, ja,
ich weiß noch gar nichts.
Ja.
Dann guckst du in der Visite den Eintrag und dann am gestrigen Abend dokumentiert einstündiges Gespräch über die aktuelle klinische Situation,
ja.
Prognosen, Diagnosen und das weitere Prozedere. Und du denkst dir so, okay.
Ja, aber weißt du, where's the error? Ganz häufig auch dann ist es einer von 20 Angehörigen, der vorbeigekommen ist und die Hauptinformation ist dann an
ganz genau
5 Leute verteilt
an keinen,
worden.
Oder an keinen weiteren
Kinder. Ja, sowas. Ne? Und dann ist er Montagsmaler. Das ist ja wie intensiv Montagsmaler. Dann erzählt richtig der Bruder der Schwester nicht direkt alles, weil die ist ein bisschen sensibel und kann das nicht genau verpacken. Und dann,
100%.
Also eigentlich müsste es wirklich dort so ein, wirklich, ich sag's immer, also vielleicht Folgenname, Onboarding. Vielleicht. Onboarding,
ja, ist cool.
Ja. Machen wir, komm, ja, schreibe ich mal Onboarding auf. Also es müsste so einen Onboarding-Beauftragten geben, sowohl um die Angehörigen abzuholen, als auch um die Pflege zu sensibilisieren, weil wir sind alle abgestumpft, das ist leider so. Der eine nimmt den Job lustig, der andere nimmt den Job viel zu schnippisch dann am Ende. Also du musst auch abstumpfen, um das hinzubekommen. Aber genau dafür muss man immer so ein bisschen dann auch geonboardet werden in die Situation.
Total.
Und Ärzte genauso, Zeitarbeiter genauso, Angehörige müssen uns aber auch verstehen, dass einfach gewisse Sachen nicht gehen. Es gibt aber halt auch Kliniken, die sind sogar zertifiziert als angehörigenfreundliche Klinik, weil die Angehörigen 24/7 kommen können. Und das ist ein reines Geldspiel. Die Klinik will nur das Zertifikat, um Kohle zu bekommen. Und die Angehörigen, sorry, gehen uns dann echt um 4, um 5 Uhr morgens auf den Sack. Und wollen,
gefährlich. Ne? Das ist Stress.
Geht nicht so.
Stressgehörige.
Ne? Ja.
Das sind keine Angehörigen, das sind Stressgehörige.
Ja, also das ist echt heavy. Also, mein Number 2, die Angehörigen, so habe ich ordentlich ausformuliert, perfekt. Hoffentlich.
Nicht sehr schön. Sein, nicht ja, bei mir sein. Ist die Nummer 2, bei mir ist die Nummer 2, das sind auch Angehörige, und zwar Angehörige der MREs. Multi-Resistant Erreger sozusagen.
Ja.
Das ist sicherlich der Klassiker. Hört man dann draußen immer nur in Form von der Bild-Zeitung irgendwie, junges Mädchen, 7 Jahre stirbt am Krankenhauskeim. Oder dann Angehörige, die man so vor der Klinik plappern hört, wenn die irgendwie so ein Telefonat führen draußen. Ja, der hatte einen ganz gefährlichen Keim in der Lunge. Mhm. Da haben die kein Antibiotikum mehr gegen. Ja, das sind so die Klassiker und es gibt, glaube ich, keinen Ort, keinen Schmelztiegel, wo sich MREs, also multiresistente Erreger jedweder Art, so tummeln wie auf der Intensivstation. Und es ist wirklich brandgefährlich, denn zum MRE gehört auf der anderen Seite, das muss man auch immer klar sagen, ein schwacher Wirt. Also MRE ist für die meisten Patienten da draußen meistens keine Gefahr. Also mal angefangen jetzt beim methicillinresistenten Staphylococcus oder bei der vancomycinresistenten Enterokokke. Da gibt es ja die verschiedensten Entitäten. Diese Keime werden immer weiter differenziert. Die Kliniken arbeiten das auf. Aber wenn so ein Keim eben trifft auf ein schwaches Immunsystem, auf einen moribunden Patienten, der auch noch immunsupprimiert ist durch Medikamente, durch eine Grunderkrankung, dann wird es wirklich brandgefährlich und ich bin da immer up to date, weil ich mich sehr für dieses Thema Antibiotic Stewardship auch interessiere, also sprich, also Übersicht an Antibiotikaverbrauch, Epidemiologie der Keime, und da muss man leider klar sagen, ein Großteil auch der zukünftigen Sterblichkeit sind weder die Erkrankungen der Menschen noch irgendwelche Komplikationen, sondern sind die Keime.
Ja, und die Therapie, jedes Hausarztes, ne, direkt Antibiotika zu verschreiben, beziehungsweise es gibt Länder, da kann, also Spanien und blablub, wo du Amoxicillin einfach im Supermarkt kaufen kannst. Da geht's ja eigentlich schon los. Was wieder mal meine Theorie deckt, dass die gute alte Hühnersuppe von Oma nicht so gesund war wegen der Hühner da drin oder wegen der Stärke, sondern weil diese Hühner einfach vollgepumpt sind mit Antibiotika. Ganz einfach so. Und in dieser fucking Suppe, in dieser fucking von Oma gemachten Hühnersuppe ist Antibiotikum drin. Ich bleib dabei. Das ist einfach so. Und deshalb wird man wieder richtig gestärkt und gesund. Und das ist so meine Theorie, aber das ist der Fehler an dem System. Ich weise da mal auf den Acinetobacter baumani hin als Mensch, der das erleben musste, wie eine Station komplett ausgeräuchert wurde, mit Spanplatten versehen wurde, weil dieser Keim nicht anders zu killen ist. Ja, das war eine ganze Station, ich glaube sogar ganze Arsenale in Holland wurden komplett ausgerottet, weil dieser Acinetobacter baumanii Keim, der ist nicht zu bezwingen. Den musst du verhungern lassen sozusagen.
Genau, das Problem ist, das hast du sehr schön gesagt, verhungern lassen. Der hat halt so einen massiven Biofilm, den der bildet auf Oberflächen und eben auch beim Patienten. Den kriegst du nicht wegeradiziert. Das ist ja so der Fachbegriff dafür, so einen Keim zu beseitigen. Der muss nicht unbedingt gefährlich werden für den Patienten, aber der ist da. So, das heißt, der spielt die ganze Zeit im Infektionsgeschehen auch eine Rolle. Du musst die ganze Zeit in Betracht ziehen, dass er eine Infektion verursacht. Und der ist wirklich, also was so seine Biosphäre angeht, also sein Lebensgebiet, sein Milieu, ganz, ganz unangenehmer Zeitgenosse. Also der ist wie wirklich so ein Mieter, den du nie wieder rausbekommst aus der Wohnung. Nie wieder, weil der alle seine Rechte kennt und sich irgendwie einverbarrikadiert hat in seiner Messi-Wohnung.
Kommt mit AUs um die Ecke, wo man es nicht braucht. So, der ist einfach auch im Gespräch schon ziemlich unangenehm. Er hat wirklich auch Mundgeruch.
Der
so.
Stinkt.
Er ist
stinkt,
wirklich, also den will man auch nicht zum Freund haben. Und ist Kleidungsstil.
Ist dir mal aufgefallen, dass er den gleichen Namen trägt wie unser Lieblingsbaumann? René Baumanii.
Das fällt mir jetzt gerade genau. Ein. René Baumanii.
Bacterio Bobo.
Bacterio
Bobo. Bobo Bacterium Baumanii. Da ist es.
Ja, leider verloren, René. Leider verloren. Neulich Schlag den Star. Aber.
Ja, ist ja auch kein Star,
du wirst dich rächen.
Ja, wäre das jetzt Schlag den Gott, dann hätte der natürlich
gewonnen. Er war einfach im falschen Format. Ich finde auch, er war wirklich im falschen Format. meine Nummer 1, nenne ich dir mal, ist ein bisschen unscheinbar, aber ich hab das so gekoppelt, und zwar, das erste ist, keine Diagnose zu haben, finde ich immer schwierig, wenn einer so abhängig ist von noch einer Diagnosestellung oder von noch einer Untersuchung. Du hast ja quasi mit jedem Mal, wenn du reinpieksen musst, weißt du einfach nicht, wo du dazugehörst. Du hast mit jeder Abnahme an deinem Körper hast du erhöhtes Risiko, eine Infektion zu bekommen. Mit jedem Tag, den du da unnötig auf Klinik rumliegst oder rumsitzt,
schwächer wirst. Unklares Fieber. Unklares Fieber. Das passt, glaube ich, mit am besten zu, ne? Also diese unklare Diagnose, weil da wird eben ständig CT-Fahrten, ständig Blutabnahmen, Blutkulturen, Katheterwechsel. bis irgendeiner mal feststellt, dass die Temperatursonde im Arsch ist. Ne? Klassiker.
Ja, jetzt kommt nämlich die Kopplung. Jetzt kommt die Kopplung, wenn du diesen Status am Wochenende hast, dann schlimm. Hast du verloren.
Ganz schlimm.
Dann hast du verloren. Dann ist keiner mehr für dich zuständig. Genau, keiner mehr für dich zuständig. Das hatten wir auch wirklich, muss man sagen, zu Beginn von Covid. Dann wusstest du auch nicht genau, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, woher, was sind deine wirklichen Probleme, was machen wir jetzt mit ihm? So, wer übernimmt mal die Verantwortung, ne? Und dann irgendwann NIF-pflichtig, irgendwann intubiert, irgendwann keine Ahnung mehr gehabt.
Genau.
Und
dann, bis irgendwann einer feststellt, aber wir hatten doch gesagt, ne? Ja, das habt ihr Mittwochmorgen genau. gesagt, ihr habt das weder irgendwo niedergeschrieben und der Kollege, der es gesagt hat, war
aber aus mal ganz ehrlich, hast du mal einen Doc erlebt, der sagt, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie haben. Das wird auch keiner sagen. Nee, das, so, tut mir leid, ich weiß es
man kann nicht. Ja, das ist ja das Schöne, als Arzt hast du ja immer noch die Möglichkeit, das ist genau wie ein Pilot, der nicht weiß, ob sein Triebwerk noch funktioniert. Ja, also die Tragflächen erzeugen noch Auftrieb und die Kabine ist auch noch intakt, aber irgendwas stimmt mit dem Triebwerk nicht. Also das ist so ein klassischer Ausflucht des Arztes, ist immer, dass man sich auf die Symptome beruft, die man irgendwann mal hatte oder die man vermeintlich noch hat. Und ich sag mal, Man kann in dem Moment, wo man den Patienten anguckt, immer sagen, oh, ihre Augen gefallen mir aber gar nicht. Ne?
Ja,
und das hatten wir
ja
ganz zu Anfang schon, hatten wir schon zu Anfang bei Ihnen gesehen, dass das mit den Augen ganz dramatisch aussieht. Also Ärzte beherrschen natürlich auch die Kunst, totales Unwissen maximal diffus zu umschreiben und so zu tun, als hätten sie gerade die Monster-Borreliose-Diagnose bei Dr. House gestellt. Ne? Also,
wobei das auch typischer Satz in der Übergabe, der gefällt mir
ja,
nicht.
Ja, also und auch einer der wichtigsten Sätze. Einer der wichtigsten Sätze, und es ist wirklich entscheidend, wer das sagt. Es ist wirklich entscheidend, wer das sagt. Also es gibt, weiß ich, wenn die Putzfrau mir sagt, der Patient gefällt mir nicht, dann ist das eine.
Ja, nee. Dann, hey, nichts gegen die Putzfrau.
Die Putzfrau. Aber medizinisch gesehen kann die während der Reinigung des Zimmers vermutlich nicht einschätzen, ob der Patient gefährdet ist. Aber wenn, ich sag mal, Pfleger Bruno, ein Jahr vor der Rente, ne, abends um 20.30 Uhr, nachdem du alles gecheckt hast, alle BGAs durchgeguckt hast, dich auch von diesem Patienten, der dir gefiel, verabschiedet hast und Pfleger Bruno kurz vor der Rente sagt, hör mal Moritz, der gefällt mir nicht. Dann weißt du, in einer Stunde ist Remi Demi auf der Station. Und da komme ich auch direkt zu meiner Nummer 1. Wirklich direkt zu meiner Nummer 1. Das ist ein traumhafter Übergang. Ne? Nummer 1 der Gefahren für Patienten auf der Intensivstation ist und bleibt das Delir. Ja, das Delir voll. Als kognitive Dysfunktion, als Orientierungsverlust, Wahrnehmungsstörung, fußend auf dem Boden irgendeiner meistens hirnorganischen Störung, also Schmerzen, Entzündungen, Operationen, Ortswechsel, Demenz, Schlaganfall, Medikamente. Gibt es x Gründe, könnte ich jetzt die Liste weiter durchfallen. Das Delir ist und bleibt ein absoluter Morbiditätsfaktor und Mortalitätsfaktor auf der Intensivstation. Ja, jeder Patient, der ein Delir entwickelt, also der nicht mehr so ist wie vorher, der irgendwelche Halluzinationen hat, der desorientiert ist, unruhig, hyperaktiv, ist eine Gefährdung für sich selber. Und die Chance, dass man auch danach weiterhin kognitive Dysfunktion aufweist, also sprich Verlust von Hirnfunktion, Leistungsfähigkeit, alltagsrelevante Mobilitätsstörung, ist extrem hoch und deshalb Respekt vor dem Delir und man sollte wirklich alles tun und es ist harte Arbeit, das Delir zu vermeiden. Ja, zu behandeln ist das eine, aber es zu vermeiden, indem man dem Patienten und wenn es sein muss, 20 Mal sagt, wie spät es ist, was für ein Tag ist, dass man ihm Schmerzen nimmt, dass man ihn in ein Umfeld schafft, das er einigermaßen kennt. Ganz wichtig.
Ja, wir haben ganz zu Anfang, also erstmal, ich komme gleich nochmal mit meiner Idee, die ich glaube ich schon mal gedroppt habe, was man da machen kann, weil das Thema Lautstärke ja extrem wichtig ist beim Delir. Lautstärke, aber eben auch so gewisse Unverträglichkeiten gegen die Narkosemittel. Ich habe selber auch erlebt, also Propofol knallt ziemlich geil. Bei mir war das auch gut, aber sobald ich Novalgin mit dazu bekomme im Nachgang, so im Aufwachraum zum Beispiel, ey, kannst du mich vergessen, so, ne? Bin ich auch total neben der Spur. Genau, und dann, das ist halt Zustand, den merkt man, glaube ich, auch selber erstmal gar nicht an sich selbst. Also das ist ja der Punkt, ne? Und dann wird das so bagatellisiert und ich gebe auch zu, dass das bei mir ganz häufig so war, dass wenn du einen Patienten hast, der einfach wochenlang nur schreit, tagelang nur schreit, dann überhört das eine Station. Das ist so, ne? Das überhört eine Station. Und da ist wieder der Punkt. Man gewöhnt sich dran und da ist wieder der Punkt, wo dann sich der Kreis schließt und Angehörige wieder wichtig sind, die dann beispielsweise am Bett sind, weil dann der Patient einfach das Gefühl hat, zumindest ein anderes Gefühl hat und eventuell aufhört zu schreien. Es gibt aber auch wiederum das Beispiel, dass die Patienten erst anfangen zu schreien, wenn die Angehörigen da sind. Ja, ne? Das gibt es wiederum auch. Aber um mal nochmal meine Idee zu droppen, das Schlimmste sind einfach die Geräusche, gerade auf Intensivstationen. Und ich verstehe nicht, warum wir überall auf der Welt mit In-Ears arbeiten und mit Kopfhörern und warum wir das auf Intensiv nicht machen können. Warum es nicht die Möglichkeit gibt, patientenbezogen sich ein Headset drauf zu ballern mit Kopfhörern, dass du als verantwortliche Pflegekraft und oder verantwortlicher Arzt die Sounds der Geräte oder auch die Sounds von deinem Patienten nur auf deinem Kopfhörer hörst. Ja. Und dass sozusagen die Station nicht diese ganze, das Dialysegerät, dann Leberersatzverfahren, die ECMO, okay, die darf von mir aus noch laut sein, aber weißt du, so vom Prinzip her auch die Evita oder die Perfusoren vor allem. Es wäre doch schon Anfang, wenn man nur die Perfusoren in ihr mäßig bestücken könnte. Ja, das ist halt technisch nicht unmöglich, ja. Ja. Aber das Geile daran ist eben, dass du, wenn du dann in Pause gehst, so stelle ich mir das halt vor in meiner schönen Welt, dann kannst du deine In-Ears halt abgeben. Dann kannst du sagen, pass auf, Kanal 4 und 5 übergebe ich jetzt Schwester Jutta, weil ich gehe jetzt in Pause und sie hat dann, ja, Kanal 4 und 5, also Patientenbox 4 und 5 mit auf ihrem Ohr und passt dann darauf auf. Und dann ist auch quasi klar, wer dafür zuständig ist, weißt du? Ja. So, also ganz sicher, ich weiß nicht, warum das nicht passiert, warum sich da keiner mal so wirklich Gedanken macht, das als in ihr transparent zu machen, weil du kannst es nicht ertragen, wenn du 20, 25 Beatmungsgeräte hast, die irgendwie am Arsch des Flurs pumpen und laut sind und das kann man erstens nicht selektieren und zweitens als Patient wirst du da richtig mürbe. Das ist wirklich einfach nur asozial.
Also ich glaube auch, dass das definitiv eine Option ist. Die einzige Einschränkung, die ich da sehe, jetzt aus physiologischen Gründen, das ist aber nichts Unüberwindbares, ganz klar, muss man auch einfach die Lösung für finden, ist das tatsächlich so, dass das Spektrum unseres Gehörs und die Zusammenarbeit mit unserer Ohrmuschel doch eben diese selektive Wahrnehmung besser hinkriegt als ein Kopfhörer. Gerade dieses Thema, ich stehe in der Mitte von einer Intensivstation und habe jetzt ganz viele störende Geräusche um mich herum, dann kann ein gesundes Gehör, ein gesundes Hirn, kann ja extrem gut priorisieren. Und das ist eben, was wegfällt. Aber du hast vollkommen recht, wenn man das auch mit einer gewissen Hierarchie und Rückfallebene ausstattet, dann kommen natürlich die wichtigen Geräusche immer in den Vordergrund. Das ist ganz klar. Das heißt, der Prio-Alarm 1 ist immer das, was dann auch da auf dem Ohr ankommt, ganz einfach. Also da gibt's auf jeden Fall.
Oder du machst es wie mit der Apple Watch. Oder du machst es halt wie mit einer Apple Watch. Du hast eine Anzeige, jeder kriegt eine zugehörige Uhr von einem Zimmer oder sowas oder irgendwas und dann kann es von mir aus auch noch so einen Master geben, der nochmal alle Alarme bei sich hat, die Stationsleitung oder sowas oder die Schichtleitung, falls das überhört wird, irgendwie so ein Backup, aber im Prinzip, es kann halt nicht sein, dass da 20 Geräte vor sich hin wabbeln und noch der Monitor und noch das. Also das ist schon heftig so. Da kann ich schon wirklich verstehen, wenn man so richtig richtig bescheuert wird als Patient. Ne? Aber als Pflegekraft auch, als Angehöriger sowieso. Die sind eh abgeschreckt, ne? Die haben Angst. Die Patienten dann ja auch vor den ganzen Sounds. Was ist eigentlich der lauteste Sound auf Intensiv, den du mit allen technischen Mitteln, die man so als
ja, ich würde immer sagen, das ist und bleibt das Personal. Ne?
Ja,
das ist,
genau.
Am Ende
ist das soll ich dir nicht sagen.
Das Konglomerat aus sprechenden Kollegen, die sich über nichts Medizinisches unterhalten, sondern über den Geschmack der Pizza oder den Horrorfall der letzten Nacht, den dann 20 Patienten mitkriegen, sowohl die Sedierten als auch die Unsedierten. Das ist brandgefährlich und das ist auch das Lauteste. Da haben wir ja auch diesen neues Sensitizer, also man kann es ja jetzt nicht, der interveniert ja nicht. Es gibt ja gute Studien dazu, dass man zumindest ein bisschen alerter ist, was den Lärm angeht, aber wenn da irgendwie so ein Ausschlag an der Wand kommt, ja, irgendwann ist rot das neue Grün.
Ey, total. Das ist leider. Und du bist halt auch der Arsch, wenn du darauf hinweist, ne? Dann was will der denn jetzt hier mehr?
Richtig.
Wir wollen hier nur Spaß haben.
Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Dann sind alle für 10 Sekunden leiser und dann geht das sofort wieder um diesen Plan, der ganz kurz, wo einer so einen Stock reinstopft, so, ne? Und einfach nur, oder so ein Ameisennest oder so ein Wespennest, wo du kurz reinstocherst, du hast ganz kurz Ruhe und dann kommen die alle raus.
Ja, genau. Apropos Sound, warte mal. So, das ist nochmal das Hamsterlein, warte mal. Genau, von Teddy. Denn die Katharina hat uns geschrieben, ich habe den Hamster neulich Meerschweinchen genannt. Deshalb, sorry für diese Verwechslung. Ich hatte einen Hamster in der Hand, den oh. Teddy Hamster. Das ist ein Hamster, H-A-M-Star.
Hamsterdam,
aus Hamsterdam. Von Teddy. Da aus Amsterdam, das musste ich nochmal loswerden. Ich habe noch was nachzureichen und zwar Thema Privatversicherte. Haben wir in der letzten Folge drüber geschnackt und jetzt muss man sagen, okay, so viele Privatversicherte, also voll Privatversicherte gibt's in Deutschland gar nicht. Das sind nur 8,7 Millionen. Das heißt, das spricht ja auch irgendwie dafür, dass die gesetzlich Versicherten gar nicht so schlecht dran sind, oder?
Also von der Summe her an Geldern haben natürlich selbstverständlich die gesetzlichen Kassen viel, viel mehr Spielraum, aber verteilt sich eben auf viel mehr Mitglieder. Und man muss leider auch sagen, dass doch die Altersstruktur, soweit ich das weiß, in der privaten Krankenversicherung eine etwas andere ist als in der gesetzlichen. /
ja, weil das auch. Und du kannst eben, du musst bis 55 musst du safe sein, weil so kommst du, so mal eben kommst du dann nicht in die private dann rein. Ne? So also ab 55 wirst du auch nicht mehr zugelassen. Aber so im Großen und Ganzen 8,7 Millionen werden zwar immer mehr, aber was auch tatsächlich zunimmt, sind diese privaten Zusatzleistungen. Das machen dann wirklich extrem viele, die sich dann nochmal die Zähne genau zusätzlich versichern lassen oder Einbettzimmer auf Station. Die Leute, die merkt man dann übrigens auch, ja. Die haben sonst nichts erreicht im Leben, aber dieses eine Bett, ja.
The privilege of one bed.
Jetzt eskaliert hier gerade irgendwie mein Drucker, hörst du das?
Geil. Der druckt dir gerade irgendwie ein neues Angebot für einen Einbettzimmervertrag aus. Aber du bist ja auch privatversichert, ne? Du bist ja auch privatversichert.
Ich bin, ja. Was macht der denn da?
Was soll das? Was macht der da? Was ist das? Was ist da los? Ja.
Wie die kalte Hand von Wednesday. Hast du nicht geguckt, ne? Netflix?
Nee, leider gar nicht.
Mein persönlicher Begleiter. Guck mal, der rastet hier völlig aus. Wenn er wüsste, was hier gerade für wichtige Dinge passieren. Mein Gott. Ja, Wednesday, nur zu empfehlen, aber das macht ja auch gar keinen Sinn mehr, das zu empfehlen, denn es ist schon die erfolgreichste Serie der Welt. Über 1 Milliarde Leute haben es gesehen. Deshalb, was soll ich euch da noch irgendwie empfehlen? Ist auf jeden Fall geil, haben wir die letzten Tage geguckt. Hast du überhaupt Netflix?
Habe ich tatsächlich. Wir nutzen, nein, darf ich jetzt nicht sagen. Nein, wir haben Netflix, wir haben auch einen eigenen Account.
Ja.
Wir haben auch einen eigenen Account. Ja.
So wie WinZip und WinRar. Ich habe auch einen eigenen Account. Ich habe niemals einer gekauft. Niemals einer gekauft. Na gut. Genau, also so viel zu den Privatversicherten. Es sind weniger als in der gesetzlichen. Und letztendlich orientiert sich der Beitrag in den privaten Krankenversicherungen auch anders. Und zwar, wenn ich richtig verstanden habe, geht es bei der gesetzlichen nach dem Einkommen, also nach dem Bruttoeinkommen. Und in der privaten wird es nochmal nach Alter unterschieden und nach Vorerkrankungen und so weiter. Und dann ist es relativ ganz logisch, genau, dass ich wirklich die Hälfte momentan zahlen muss als Vollversicherter, privatversichert, im Verhältnis zum Höchstsatz in der gesetzlichen. Höchstsatz gesetzliche sind 900, schlag mich tot, Euro. Aber man darf auch nicht vergessen, du hast einfach dieses Risiko, nicht nur durch die Selbstständigkeit, sondern durch absolut ganz viele andere Faktoren. Und da, wo du das Geld an der einen Stelle einsparst, zahlst du leider doppelt und dreifach an anderer Stelle, sowohl mit deiner Energie als auch mit deiner Zeit als auch mit deinem Geld.
So ist es.
Lagerfeuer? Soll man Lagerfeuer make?
Es ist Zeit für Wärme nach den kalten Tagen jetzt gerade. Furchtbar, furchtbar.
Ja, Lagerfeuer. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Ich hatte mal die Überlegung, ne? Wenn Menschen ticken ja so, dass die immer ein Andenken haben wollen und die auch von unterwegs den letzten Scheiß mitbringen. Wenn du in Thailand bist, dann kommen irgendwelche Holzpimmel mit nach Hause. Wenn du in China bist, auch irgendwelche Holzpimmel. eigentlich hat alles was mit Holzpimmel zu tun, als Souvenir. Aber so ernsthaft gesehen, wenn Menschen irgendwas unique haben möchten, sagen wir mal Elfenbein, oder Muscheln oder wie entstehen eigentlich Diamanten? Das ist doch eigentlich auch so irgendein Abstrakt von irgendeiner letzten Hintermuschel, oder? Also die ganzen Perlen und so weiter.
Ja, klar, das ist alles Kohlenstoffverbindungen, die halt da, ne, über Millionen Jahre im Boden letztendlich, ne, ja, zu Diamanten werden. Also das ist.
Jetzt stell dir mal vor, jetzt komme ich zur Frage. Du bist Mensch und bist nicht in dem Genuss, dass du das scheinbar stärkste Lebewesen auf der Welt bist. So, und du wirst jetzt von jemandem gefunden, sagen wir mal, von einem Von irgendeinem anderen Lebewesen, keine Ahnung was. Was meinst du, was für dieses andere Lebewesen ein Souvenir des Menschen wäre?
Also...
Auch wieder der Pimmel, ne?
Ja. Der Pimmel, ne? Also die Frage ist, als lebendiger Mensch oder als Überreste?
Ja. Lebendig. Sagen wir mal Überreste. Ne, sagen wir mal Überreste.
Okay, Überreste... ich meine, da liegt ja dann de facto, sag ich mal, natürlich irgendwie das Skelett. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass tatsächlich ein Implantat interessant wäre für das andere Lebewesen. Das heißt, irgendwas, was nicht nach Homo sapiens aussieht in diesem Wesen. Sagen wir, irgendeine Hüftprothese, irgendein Schrittmacher, irgendeine Batterie oder irgendein Steinchen, auch ganz interessant, so ein Nierenstein oder ein Gallenstein. Im abstrakteren Sinne denke ich aber, dass das andere Lebewesen tatsächlich mitnehmen würde, was für eine zerstörerische Wirkung der Mensch auf seine Umwelt haben kann und was für ein absolut krankes, destruktives Wesen der Mensch ist, um jetzt mal tief im Negativen zu bleiben, denn ich glaube, das ist echt erinnerungswürdig. Es gab nie ein Lebewesen, was so dermaßen in seinem, wie Hirschhausen ja so schön gesagt hat, in seinem Wohnzimmer herumtrampelt und sein eigenes Lebensreich zerstört, egal auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist, glaube ich, ein krasses Andenken, was einem anderen Lebewesen immer vor Augen halten wird. I never want to be like Homo sapiens.
I never want to be. Ja, ich glaube, wenn du genauso tickst wie Menschen und du bist halt ein anderes Lebewesen und bist höher, bist einfach in der Kette höher, dann fängt man ja auch an, Schmuckgegenstände dann aus den Menschen zu machen. Ja. Ich glaube, dann wäre für mich interessant das Auge und die Zähne.
Ja, die Zähne sind auch spannend, das stimmt. Die sind ja auch sehr unvergänglich, ne? Also die findet man ja doch immer, wenn man eine verrottete Leiche findet. Die Zähne, die sind seltenst abgebaut. Ich meine, das Zeug ist so hart, da würde ich mir, glaube ich, auch was Cooles draus machen.
Ja, gibt halt keine Formel, die das so zersetzen würde. Ja. Ne? Zähne, der Wurm, der nagt sich da einen ab.
Ja, aber du könntest das einfach in Red Bull einlegen für 2 Tage, dann sind die weg. Ja,
das stimmt sogar. Ja, oder einen Kaffee.
Ja, genau. Kaffee. Ja. Wobei, lustigerweise neulich mit meiner Zahnärztin darüber gesprochen, oder mit meiner Oralhygienistin, so nennen die sich ja, die Kolleginnen, die Zähne blitzeblank machen, dass Kaffee in der Tat gar nicht so wirklich für Zahnsteinbildung etc. verantwortlich ist. Natürlich, die Farbe ist so etwas mitbedingt dadurch, aber Zahnstein, also so diese bräunlichen, fiesen, plackigen Abläge auf den Zähnen, die kommen eigentlich durch die Mineralisation des Speichels, fand ich ganz interessant. Das ist also gar nicht das farbige Lebensmittel, sondern das ist der Speichel aufgrund natürlich der Nahrung, aufgrund des ganzen Kaffees, den man trinkt. Also doch, der Kaffee ist scheiße.
Ja, wobei, ich hatte mal im Hinterkopf einen Kaffee oder schwarzer Tee vor allem oder auch Wein sind schon ja, sehr für die, aber man kann das ein bisschen unterbinden, indem man beispielsweise ein bisschen Milch reinmacht, weil vielleicht schließt sich da der Kreis zu deiner Formulierung, weil Milch dann wiederum irgendeine gewisse chemische Reaktion hervorruft, dass es eben nicht an den Zähnen haftet.
Genau, letztendlich hast du halt viele... Also du hast das Calcium mit drin, ne? Und das Calcium bildet mit anderen Mineralen Salze und dann werden die letztendlich einfach runtergeschluckt als Salzkomplexe, ne? Das funktioniert übrigens sehr, sehr erfreulich ist auch die Anwendung von Kokosfett und Kokosöl. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Das ist ja auch so ein super healthy Trick, dass man einfach mit Kokosöl zieht, so nennt man das ja, das heißt so an den Zähnen entlang zieht. Ja. Und dieses Fett, ne, diese Lipophilie, die sorgt dafür, dass alles andere Lipophile auch weggerotzt wird aus den Zähnen. Also, es gibt viele Tricks. Am Ende ist, glaube ich, aber einfach wichtig, dass man viel lächelt. Ja, weil dann.
Ja, ich meine aber, dass diese ganze Kokosgeschichte, was auch mit dem Immunsystem zu tun hatte, ne, dass man zieht, dass man Kokosöl morgens ziehen soll, hat auch, glaube ich, irgendeinen Immuneffekt. Irgendwas schwebt
ja,
mir da.
Also
da
gibt es
extra Ziehwasser oder so,
es
ne?
Es hat viele Sachen ja irgendwie einen positiven Einfluss. Das ist ja so ein Allheilmittel, ne, bis dann der nächste Hype kommt.
Ja,
also, ja. Ne, ist, ne, im Grunde müsste ich ein Buch schreiben, atme dich gesund, ja, dann gehst du raus ne, und Waldbaden, ne, Waldbaden ist ja auch so ein Thema, ne, alle hypen plötzlich den Wald, oh, der Wald, guck mal, der Wald entspannt dich, ja, der Wald ist überall, ne, natürlich ist es blöd, wenn der Wald weg ist, einfach scheiße, ja, das ist klar, aber trotzdem lohnt es sich, ne?
Es lohnt sich, okay.
Lagerfeuer, jetzt kommt meine Frage, ja, ich sag mal, so ein bisschen in den erotischen Bereich geht. Das hat mich jetzt mal brennend interessiert. Kamil, hast du schon mal im Krankenhaus Sex gehabt?
Mit Patienten.
Folge beendet.
Mit Patienten?
Mit wem du willst. Chefärztin,
Chefärztinnen. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall.
Mit dir selber.
Liegt ein bisschen was zurück, aber man muss ja sagen, the key an der ganzen Sache sind Bereitschaftsdienste und ärztliche Rückzugsorte. Das ist der einzige Kniff. Es gibt zwar
das NES.
Ja, weil zum Beispiel. Aber nein, die Bereitschaftszimmer, ne? Und da kannst du ja quasi.
Stets bereit.
Kannst ja machen, was du willst. Und auf Station bleibt ja den Leuten nichts erspart. Also da ist es immer sehr schwierig. Aber Krankenhäuser haben dann ja doch so ihre Lücken und ihre Ecken und eben ihre Bereitschaftszimmer und auch ganz viele Zimmer, die nicht belegt sind. Und die dann belegt wären.
Das Zimmer ist leider
belegt.
Ja, die Kollegen standen eben noch, aber jetzt ist es belegt.
Gibt's aber das prägt auch ein Krankenhaus. Es ist auch wirklich so der Grund, warum so viele Ärzte dann mit Pflegekräften zusammen sind, weil so ein Nachtdienst, da sind dann einfach auch schon mal Vibes, wenn man möchte. Das ist so. Man hat auch viel Zeit, gemeinsame Erfolge so im Dienst schweißen ja auch zusammen. So,
also, wie bei die Reha, ja, der ist tot, lass mal bumsen gehen.
So, jetzt alle zusammen bumsen? Ja!
Machen aber eine Nachbebumsung, Nachbesprechung.
Auf meinem
Bereitschaftszimmer. Wenn es ein Bereitschaftszimmer sind, gibt es dann eigentlich auch ein Bereitschaftszimmer? Müsste es eigentlich auch geben, oder?
Ein Empfangszimmer, ja. Empfangszimmer.
Bei der Empfangsdame. Lustigerweise, ich habe die Frage deshalb gestellt, weil bei mir war es nämlich
Weil ich letzte Woche noch okay.
Ja, nee, tatsächlich noch nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das Krankenhaus ein unerotischer Ort ist. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Also die Spannungen, natürlich kommen die hier und da mal auf. Also keine Frage. Ne? Ist das schon so, dass man auch den einen oder anderen schon hat verschwinden sehen in gewissen Hinterstübchen oder jemand nicht erreichbar ist plötzlich. Ne? Was ist los? Warum geht das Diensthandy nicht? Aber ja. Tatsächlich bei mir hat sich das einfach noch nicht ergeben. Ne? Ich meine, logisch, wenn man...
alle, die jetzt zuhören, das hat sich noch nicht ergeben bei Moritz. Ihr wisst Bescheid. Wann hast du nochmal den nächsten Dienst?
Du weißt ja, meine Göttergattin, das muss ich ja jetzt hier nochmal sagen, das ist ja auch nun mal so, die ist ja nun mal nicht im Krankenhaus tätig, von daher logisch. Aber klar, Pärchen, die im Krankenhaus zusammenarbeiten, ne, die werden sich vielleicht auch gegenseitig mal bearbeiten. Also so ist es nicht.
Und die legen sich mal einen Zugang.
Kannst du auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, ne, es prickelt halt auch hin und wieder mal. Wenn man dann natürlich noch irgendwie an gewissen Substanzen dran ist, die oh mein Junge, da die Durchblutung im Penis ist steigern,
ja,
ist schon gut.
Pipapo. Ja, krass. So funktionieren Krankenhäuser, so funktioniert aber auch die Feuerwehr, Blaulichtpartys, Polizei. Ja,
Abbau von Spannung.
So funktionieren auch
Abbau
Büros, genau.
Das ist Psychohygiene, ja, für viele.
Total.
Das ist Psychohygiene.
Und zu guter Letzt, es ist uns verboten worden, weil du musst auf dem Schiff musst du halt extrem aufpassen, wenn du da irgendwie rumflankst, ja, das ist verboten, weil ganz viele Passagiere im Nachgang sich beschwert haben, vergewaltigt worden zu sein. Ne? Also
ja, klar.
Eine ganz klare Policy. Also bis zum Zimmer wird ja alles gefilmt. Du hast überall Überwachungskameras, aber was da drin passiert, was dann irgendwie der Offizier mit dir anstellt, das kann im Nachhinein alles anders interpretiert werden. Und ja. Deshalb ganz, ganz klare Policy so bei den Schiffen. Da ist es auf jeden Fall nicht möglich mit den Passagieren, aber
mit dem Quarantäneschiff,
mit dem
Lazarett.
Die mein Schwanz drei im Bumsebett. Aber im Krankenhaus, ja klar, und auch viel, und da sind ja auch nicht zuletzt deshalb super viele Paare, wobei man sagen muss, im Job finden sich ja immer die meisten Pärchen. Das ist
Airlines, ich sag's dir, also da will ich es gar nicht
wissen. Airlines, ja, ja.
Ne? Airline, Z-Line, RCS-Line. Also da ist
ja, die haben es ja noch geiler. Die haben es ja noch geiler, weil die
ja die müssen
genau,
dann ja
im Hotel
bleiben bei Langstrecke, genau richtig, ne? Langstrecke, komm doch mal zum Captain nach vorne. Schön. Also da ist auch, ja, ich glaube, das ist aber auch so ein hartes Klischee, ne? Wahrscheinlich sind das aber irgendwie die Rollfeldmitarbeiter, die die geilsten sind, ne? Weil die ganze Zeit rollig sind da unten.
Und die, das sind gar nicht die, die Piloten, am stellsten ne? sind. Ja. Genau.
Die heißt ja immer, die Piloten sind immer die Vernascher, ne? Das sind immer so die Leckerlieferspeiser, die immer die Stewardessen wegsnacken.
Wobei, ja, aber weil diese ganze Scheiße ja auch was mit Macht zu tun hat, ne? Das ist ja, klar. ist ja in der Klinik genauso. Da hast du dann den alteingesessenen Intensivpfleger mit der Schülerin und den Arzt mit der Schwester, die sind Klischees, die kommen
nicht von ungefähr.
Nicht von ungefähr, so. Ja.
Voll. Kommt von der Ungefähre.
Der Ungefähre. Ja, geile Frage, aber muss man ehrlich beantworten?
Ja, muss man ehrlich beantworten.
War so.
Ist auch, also wie gesagt, das ist ja auch medial immer ein Thema, ne? Also grundsätzlich gibt's ja, wirklich muss man sagen, es gibt ja keine Arztserie, gar keine, wo nicht irgendwo sexuelle Spannungen in der Klinik entladen werden, ne? Also es ist ja selten so, dass die da in der Besenkammer sind, das passiert auch, aber das passiert dann zu Hause, aber trotzdem ist es ein sehr spannungsgeladener Ort, das ist ganz klar. Also ich glaube schon, dass zwischen kranken Patienten, Notfällen, viel Stress und dann eben auch der Teamarbeit, da bleibt das Sexuelle nicht aus. Ja, das ist
klar. Aber krass, ne? Weil es am Ende wirklich erstmal, glaube ich, vom ersten Signal geht's wirklich erst um Spannungsabbau, wie bei den Affen einfach, ne? Und die bumsen sich dann ja auch, also wir sind wirklich auch nicht mehr, würde ich mal sagen. Wir sind wirklich auch nicht mehr als so ein fucking Affe.
ITS-Pavian. So ein ITS-Makacke.
Warte, das müssen wir jetzt ein bisschen adaptieren hier an den Folgennamen. Das Onboarding, warte mal, das Onboarding.
Der Bumsaffen oder der sexuellen.
Nee, das Onboarding der Bumsaffen, das finde ich geil. Ja,
alles klar, perfekt.
Das Onboarding der Bumsaffen.
So schließt sich der Kreis wieder. Der Kreis der Bumsaffen. Bumsaffe.
Oh, mega. Mann. Okay, ja, dann haben wir doch alles, oder? Haben wir wieder eine Stunde geschnackt,
würde
ich mal behaupten. War cool,
coole Folge.
Ja. Passt auf jeden Fall. 19.12.2022, 82. Folge.
Der
das finde ich gut, ey. Was meinst du, wann hören wir uns wieder, mein Freund? Wann hören wir uns
lass doch mal nächste Woche noch eine Folge machen von mir aus. Also ich hab Bock, also so eine Endfolge des Jahres, so 83. Das
geil.
Ist, irgendwie ist es cool. Hören wir krumm auf und bleiben trotzdem steil dabei. Das ist doch cool.
Nice. Machen wir. Ja, nächste Folge dann.
In-Between-Folge, so eine In-Between-Folge.
Stimmt,
so
In-Between, zweiter Weihnachtstag, dritter
Vielleicht können
Weihnachtstag.
Wir auch mal einen Kreis geben, was mit dem Podcast auch passiert. Vielleicht haben wir bis dahin ja ein paar neue Ideen und nochmal ein bisschen was umstrukturiert. Ja, wer weiß.
Nö.
Perfekt. Geil, dann hat sich die Folge damit erledigt.
Ciao. Alles klar.
Hört rein Moritz, in die einminütige Folge.
I wish you what. Schöne Grüße an alle, die uns zuhören. Schöne Grüße an die Kliniken, die hier rumackern und rumbumsen. Wir hören uns dann zur nächsten Folge in alter Frische. Sonst habe ich nichts zu sagen. Haut rein.
Schön. Ciao, Bumsi.